Es war Herbst, ein warmer Herbst mit schönen sonnigen Tagen. Doch die Indianer fragten sich ernsthaft, ob diesem wunderbaren Herbst vielleicht ein harter Winter folgen könnte. Dann müssten sie Vorsorge treffen und anfangen, Holz zu sammeln. Da zum Stamm ein weiser alter Medizinmann gehörte, der sich gut mit der Natur auskannte, fragte er: Ich habe eine Frau, Kinder. Wird der Winter kalt und lang? Wurde der weise Medizinmann gefragt. Der Medizinmann schaute in sein Feuer, schaute in den Himmel, blickte den ziehenden Vögeln nach, um auf der sicheren Seite zu sein, sagte er schließlich: Ja, mein Bruder, es wird ein harter Winter. Und der Indianer zog los, Holz für den Wintervorrat zu sammeln. Dem zweiten Krieger, der den Weisen fragte, ging es ebenso, genauso wie dem nächsten und dem nächsten. So war bald der ganze Stamm damit beschäftigt, Holz zu sammeln. Nun bekam der Medizinmann doch Bedenken wegen seiner Vorhersage. Da er die Errungenschaften der modernen Welt kannte, nahm er sein Pferd und ritt zur nächsten meteorologischen Station. Ihr seid doch so kluge Leute, ihr habt Messgeräte, um in die Zukunft zu schauen. Sagt mir doch, wie der nächste Winter wird. Müssen wir mit einem langen und harten Winter rechnen? Der Meteorologe antwortete: Ach, in diesem Jahr brauchen wir die Satelliten und unsere Messgeräte gar nicht. In diesem Jahr ist es viel, viel, viel einfacher. Ja, es wird ein ungewöhnlich harter und kalter Winter. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln in diesem Jahr Holz wie die Verrückten. Nicht schlecht, gell? Eine Geschichte zum Schmunzeln. Heute geht es um die Zukunft. Ein sehr heißes Thema, ein herausforderndes Thema. Woher kommen unsere Informationen? Vom Medizinmann, von den Indianern, von den Errungenschaften der modernen Welt? Also ich kann einfach vorweg sagen, ich bin kein Wahrsager, ich bin kein Sterndeuter, kein Astrologe, kein Angstmacher, kein Scharlatan. Ich rede halt auch nicht von Parawissenschaften, von Pseudowissenschaften, von Esoterik oder irgendwelchen anderen Grenzwissenschaften. Ich bin Lehrer für Mathematik und Sport. Ich bin atheistisch erzogen und die Bibel war für mich einfach über viele, viele Jahre ein Märchenbuch. Und als Mathematiker glaube ich eher Beweisen und Fakten als irgendetwas anderes. Und so, wie ich das letzte Woche erwähnt habe, habe ich 1991 begonnen, erstmalig mich mit diesem Buch, mit der Bibel zu beschäftigen. Und persönlich muss ich sagen, ich war überwältigt. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Märchenbuch. Und die Fakten haben mich überwältigt. Eigentlich wollte ich lesen, dieses Märchenbuch durchschauen und dem Christentum den Rücken zuwenden. Aber die Fakten haben mich überwältigt. Und seit 1991, so kann ich das aufrichtig und ehrlich sagen, lese ich mindestens einmal im Jahr die Bibel. Das heißt, das geht sich gut mit mindestens 40 Mal aus. Und meine Aufgabe in meinem Leben habe ich mir selbst gestellt, einzelne biblische Bücher intensiv zu studieren. Das ist meine Lebensaufgabe. Und so möchte ich für den heutigen Vortrag als Grundlage nichts anderes wissen, als wie dieses Wort Gottes. Zum besseren Verständnis ist es nicht schlecht, Geschichtsbücher heranzuziehen, vielleicht ein paar Geschichtsschreiber zitieren. Und ansonsten möchte ich vorwegschicken, möchte ich äußerst vorsichtig sein. Wir reden heute über die Zukunft. Ich möchte äußerst vorsichtig sein und ich möchte absolut nichts Spekulatives bringen. Ich möchte nur was bringen, wo ich völlig davon überzeugt bin, dass es sich um klar abgesicherte Fakten handelt. Jesus hat ein großes Anliegen gehabt, die Menschen auf die Zukunft vorzubereiten. Er hat immer wieder über die Zukunft gesprochen und die bekannteste Rede, die viele, viele Menschen kennen, vielleicht du persönlich auch, ist die Endzeitrede auf dem Ölberg in Matthäus-Evangelium in Kapitel 24. Das ist sehr vielen Menschen bekannt und was dort irgendwie spannend ist, also keineswegs möchte ich behaupten, alles zu verstehen, aber was spannend ist, er vergleicht das Ende mit Wehen und mit einer Geburt. Er spricht vom Anfang der Wehen. Und meine Erfahrung, also nicht höchstpersönlich, aber ich war immerhin bei der Geburt von 4 Kindern dabei und habe 5 Enkelkinder und erwarte Nummer 6 und 7. Ich weiß jetzt schon, was Geburtswehen sind. Die werden leicht stärker und werden dann ganz heftig und am Schluss ist kaum mehr zum Auszuhalten. Und dann ist das Schöne, weil dann kommt die Geburt, also etwas Schönes. Und vom Anfang der Wehen, die Jesus beschreibt, ist die Rede von religiöser Verführung, von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Seuchen, von Naturkatastrophen. Natürlich ist es unheimlich schwierig. Aktuell, wir sind umgeben von Kriegen. Ich kann mich gut erinnern, als Student mit dem damaligen Schwiegervater diskutiert, sowas wie den Ersten, Zweiten Weltkrieg gibt es nicht mehr wieder, wir werden gescheiter, wir werden besser. Der Schwiegervater hat gesagt, gar nichts Blödsinn, ich habe mit ihm gestritten. Heute bin ich auch schon ein bisschen älter und auch schon Schwiegerpapa. Also ich weiß, er hatte recht, wir lernen nichts dazu. Wir haben viele Kriege und in der vergangenen Pandemie haben viele Menschen gesagt, ist das jetzt quasi die biblische Endzeit? Ich möchte da wirklich äußerst vorsichtig sein. Natürlich werden Seuchen erwähnt. Natürlich passt vieles in dieser Gegenwart zu dem, was wir da hier lesen in Matthäus 24. Aber ich persönlich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich finde die Auslegung vom Anfang der Wehen äußerst schwierig. Festhalten möchte, dass die letzten 140 Jahre bezüglich Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen natürlich ganz besonders ins Auge stechen. Wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, dann ist natürlich der Erste und der Zweite Weltkrieg etwas ganz Besonderes. Aber man muss auch ehrlicherweise festhalten, dass über all die Jahrhunderte Menschen immer wieder glaubten, das ist jetzt bestimmt das Ende. Also das kann ja gar nicht mehr schlimmer werden. Zum Beispiel vor Christi Geburt. Hier dargestellt Antiochus Epiphanes. Um 200 vor Christus wird Jerusalem zerstört von diesem Mann. Und damals hat man geglaubt, ja, das ist jetzt das Ende. Das ist buchstäblich das Ende. Hier abgebildet 70 nach Christus, Titus zerstört Jerusalem, den Tempel. Damals hat man unweigerlich gedacht, und man kann das nachlesen beim Geschichtsschreiber Josephus Flavius, also jetzt ist das Ende der Zeit gekommen, keine Frage. Und so geht es über die Jahrhunderte. Für uns bekannt, der Reformator Martin Luther, 1483 geboren, er sagt, ich will niemanden zwingen oder drängen, mir zu glauben, ich will es mir auch nicht von niemandem nehmen lassen, dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht ferne. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi, denn wenn jemand alle Chroniken liest, so findet er von Christi Geburt an nichts, was den letzten 100 Jahren dieser Welt gleicht. Wer hat doch je von einer solchen Kaufmannschaft gelesen, wie sie jetzt um die Welt fährt und alle Welt verschlingt? Es ist nicht möglich, dass noch größere Lügen, gräulicherer Irrtum, schrecklichere Blindheit, verstocktere Lästerungen kommen werden, als sie jetzt schon in der Christenheit regieren, sagt Martin Luther zu seiner Zeit. Und spätestens beim Zweiten Weltkrieg haben alle gedacht, jetzt ist vorbei. Also jetzt ist wirklich vorbei. Das ist jetzt wirklich das Ende. Das heißt, die Umstände zu beurteilen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist nicht so einfach. Und daher gibt Jesus markante Anhaltspunkte. Er spricht vom Anfang der Wehen und dann spricht er vom Ende der Wehen. Also wenn das Ende der Wehen naht, dann ist irgendwie die Geburt nahe. Das ist meine Erfahrung. Er spricht bei diesem Ende von Christenverfolgung, von falschen Propheten, von der Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, von der Liebe, die bei den Menschen erkaltet und dass das Evangelium auf der ganzen Erde gepredigt wird. Und dann, das ist für mich sehr markant, wird der Götzenaltar im Tempel errichtet und dann sagt Jesus, und dann, merke auf. Also es ist wie so mit einem Textmarker, dick, fett unterstrichen, jetzt pass auf, jetzt merke auf. Das heißt für mich als einfacher Leser, ganz klar, ein Erkennungsmerkmal ist Israel, Jerusalem. Der Tempel spielt bei den Stellen immer wieder eine große Rolle. Das heißt, der Tempel in Jerusalem, der muss stehen, der wird dann entweiht. Und diese paar wenigen Fakten, die ich jetzt formuliert habe, da gibt es nichts Spekulatives, da gibt es hunderte Schriftstellen. Um glaubhaft in die Zukunft zu schauen, möchte ich mit euch ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Warum sollte man denn wirklich glauben, was in diesem Wort geschrieben steht? Also mir hilft es sehr. Es ist 605 vor Christus. Ein junger Mann namens Daniel wird nach Babylon verschleppt und der damalige König von Babylonien, Nebukadnezar, hat einen Traum. Und dieser Prophet Daniel deutet diesen Traum. Er träumt von einer Statue und Daniel deutet dem Nebukadnezar den Traum. Und jeder von euch bitte gerne zu Hause überprüfen. Ihr lest einmal Daniel Kapitel 2 und dann merkst du, es wird jetzt, und das ist für mich atemberaubend, 2500 Jahre Weltgeschichte im Vorhinein beschrieben. Er beginnt mit dem Haupt aus Gold. Da steht in Daniel Kapitel 2, Vers 38, alles wird dir untergeben. Alles wird in deine Hand gegeben und du wirst Herrscher über alles. Und du, die Rede ist von dem König Nebukadnezar, bist das Haupt aus Gold. Ganz dezidiert, du bist das Haupt aus Gold. Historiker bestätigen Gold, das passende Symbol für das babylonische Weltreich. Gold in großem Maß für Verzierungen in der Architektur. Nebukadnezar herrschte von 605 bis 562 vor Christus und er hat Babylon zur Weltstadt ausgebaut und verschönert. Es war im 6. Jahrhundert vor Christus Mittelpunkt dieser Erde. Man konnte jetzt viel lesen, viele Stellen lesen, einfach nur kurz und knapp. Dann kam Kores, der Perser, der hat den Meder Darius besiegt und gemeinsam haben die zwei das babylonische Weltreich erobert. Das war das medo-persische Doppelreich, das war das nächste große Weltreich, also das lernt man alles, wenn man Geschichte studiert, wenn man Weltgeschichte im Gymnasium präsentiert bekommt, das sind dann die Meder und die Perser. Die Meder und die Perser haben gemeinsam den Euphrat umgeleitet und trockenen Flussbeetes haben sie dann Babylon erobert. In der Statue ist das erste Babylon, das zweite ist Medo-Persien. Und ich finde es sehr treffend, weil es ist in Kapitel 7 ein Bär, der sich nach einer Seite aufrichtet. Es haben sich die Meder durchgesetzt. Es ist die Rede von zwei Händen. Es war ein Doppelreich, die Meder und die Perser. Und für mich atemberaubend. Bitte selber lesen. Es ist für mich unglaublich. In Daniel Kapitel 8 steht dann, nachdem das ganze Reich beschrieben wird, die Perser haben sich durchgesetzt, wird dann in Kapitel 8 dieses Reich beschrieben mit einem Witter, mit einem Schafbock. Und dann wird dezidiert gesagt, das, was wir hier besprechen, Daniel Kapitel 8, Vers 20, da geht es um das Reich der Meder und der Perser. Viele, viele Jahre bevor dieses Reich existierte. Das ist für mich unglaublich. Das nächste, also man könnte jetzt bei jedem Reich Stunden sich aufhalten. Ich mache das jetzt ganz kurz und knapp. Das nächste große Reich ist das griechische Weltreich, uns allen bekannt, Alexander der Große. In der Schlacht von Arbela mit 23 Jahren besiegt er den Perserkönig Darius III. Und er errichtet in nur 10 Jahren ein Weltreich, muss man sich vorstellen, vom Ägäischen Meer bis zum Indes, vom Schwarzen Meer bis zum Nil. Es ist unheimlich schnell, daher ein Panther oder Leopard nach Übersetzung, ein unheimlich schnelles Tier. Das ist einzigartig in der Geschichte. Und dann ist die Rede, dass dieser Panther 4 Flügel und 4 Köpfe hat. Und tatsächlich, in jungen Jahren, mit 33, stirbt Alexander der Große an Malaria und seine 4 Generäle, 4 Köpfe, 4 Flügel, teilen das Reich in 4 Himmelsrichtungen auf. Ptolemäus, Seleukos, Kassander und Lysimachus. Und dann steht in Daniel 8, Vers 21 und 22, das, was wir hier beschreiben, ganz detailliert. Also ich habe über ein Jahr das ganze prophetische Buch Daniel studiert, intensiv täglich. Dann steht in Kapitel 8, Vers 21 und 22, das, was wir hier beschreiben, Jahrhunderte zuvor, das ist das Königreich von Griechenland. Und es wird erzählt, dass Alexander der Große, Josephus Flavus erzählt es als Geschichtsschreiber, dass er Jerusalem besucht und es begegnet ihm der Hohepriester Jaddua und er zeigt ihm das prophetische Buch Und er liest in Daniel und dann wird erwähnt, dass dieser Alexander der Große sich selbst in den Schriften wiederfand und erkannte. Das ist für mich unheimlich. Und dann ist das letzte große Reich uns bekannt, das römische Weltreich Rom, in der Statue Gold, Silber, Bronze, Eisen. Eisen härter als Gold, Silber und Bronze. Und tatsächlich war Rom mächtiger als alle Reiche zuvor. Wenn man da liest in der Geschichte, die Eroberungsfeldzüge dieser Römer, die waren derart grausam, die haben jeden Widerstand zerschlagen. Es hat am längsten, in der größten Ausdehnung, dieses Reich ihre Erscheinung gehabt. Und dann ist zerfallen in das Ost- und Weströmische Reich, zwei Beine. Und letzten Endes sind 10 Einzelteile. Also das ist Geschichtsunterricht vom Gymnasium oder von der Universität. Und dem Propheten Daniel vorab, um 605 vor Christus, ganz klar skizziert, ist für mich unglaublich. Unglaublich. Der Gelehrte Roger Libby, der schreibt ein Buch über das prophetische Buch Daniel und er behauptet da drinnen, ich habe das nicht nachgeprüft, aber das wird annähernd stimmen, dass über 200 in diesem prophetischen Buch Daniel, über 200 Vorhersagen sind, die Weltgeschichte betreffend. Das heißt, was das Wort Gottes macht, das ist die frühere Bekanntgabe von späteren Ereignissen. Im Gegensatz zur Geschichtsschreibe. Bei Geschichtsschreibe macht man das so, dass etwas passiert und später schreibt es der Geschichtsschreiber auf. Aber hier handelt es sich um die frühere Bekanntgabe späterer Ereignisse. Also egal, womit man sich prophetisch beschäftigt, Gott macht uns klar, ich habe den Überblick. Und für mich sehr atemberaubend, das vierte römische Reich hat seine Form noch nicht ganz durchlaufen. Offenbarung 17, das Buch Daniel, andere biblische Bücher machen uns klar, dass dieser römische Machtblock, man nennt das in der Bibel diese Tiere oder die Regenten oder die Könige, dass dieser Machtblock noch einmal erscheint. Es ist ganz klar die Rede von einem Machtblock, der war, das Römische Reich war, ein Machtblock, der nicht war und ein Machtblock, der wieder aus dem Abgrund heraussteigen wird. Das heißt, die Endform des Römischen Reiches ist hier in den 10 abgebildet. Das künftige vierte Reich wird in dieser Form Rom, aus Rom heraus wieder erstehen. Das Reich, das war, das nicht ist und das wieder sein wird. Und jetzt seid ihr einfach meine aufmerksamen Augen und Ohrenzeugen. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg muss man sagen, über die Weltherrschaft Europas, sie ist nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es vorbei. Und jetzt wird es spannend für mich. Weil jetzt in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, dass dieser Machtblock wieder ersteht, dieser römische Machtblock. Wir sprechen von einem konföderierten Europa. Wir haben hier abgebildet, und es wird dann beschrieben in Daniel, die Füße sind aus Eisen und aus Ton. Eisen spricht von Härte, von Herrschern. Ton spricht vom Volk, von Republiken, von Demokratien, wo das Volk über das Volk regiert. Und das ist erstmalig in der Geschichte, das hat es vorher nie gegeben. Es gibt Despoten und jetzt gibt es, und das gibt es tatsächlich, okay, wir schauen genau hin politisch, es gibt Herrscher, Despoten und es gibt gleichzeitig Demokratien. Eine Form, die in dieser Form vorher nicht vorhanden war. Es wächst ein starkes Europa. Wir sprechen von einer starken Wirtschaftsunion. Wir sprechen von einer starken Militärunion. 1946 hat Churchill schon gesagt, lasst Europa aufstehen. Wir müssen Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Es gab die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Atomgemeinschaft. Wir haben dann das Europäische Parlament, die Europäische Gemeinschaften, beginnend mit 10 Staaten. Wir haben heute 27 Mitglieder. 1995 ist Österreich der Europäischen Union beigetreten. Wir haben heute eine 500 Millionen Menschen. Man muss das einfach mal so sagen, das ist neben China und Indien die drittgrößte Bevölkerung. Und auch wirtschaftlich bei allen düsteren Diagnosen, neben USA und China, gehört die EU zur Wirtschaftsmacht spätestens Nummer 3. Also ist okay. Und jetzt wird es für mich absolut spannend, weil ich bin 1970 geboren, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Und ich habe Jahrzehnte immer gehört, abrüsten, abrüsten, abrüsten. Ich habe nichts anderes gehört, ich habe nichts anderes gekannt. Mein Vater war ein Nachkriegskind und ich, was habe ich gehört? Wirtschaftlich geht es bergauf und ich höre abrüsten, abrüsten, abrüsten. Und was höre ich seit ein paar Jahren? Was höre ich? Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Also ihr seid meine Zeugen. Die Wirtschaft wird trotz aller Prognosen wachsen. Und es ist heute vorstellbar. Ich habe 1991 zum Bibellesen angefangen und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Science-Fiction-Ding? Du brauchst dann einen Code entweder an deiner rechten Hand oder an der Stirn, um einkaufen zu können. Spätestens seit der letzten Pandemie wird es klar, das wäre schon praktisch, gell? Mal Bargeld zahlen, das tun wir halt eh schon alle, aber dann brauchst du nicht einmal nur die Bankomatkarten und das Handy brauchst du auch nicht mehr, du hältst einfach deine Hand hin oder deinen Kopf hin. Was damals für mich wie Science Fiction klang, ist derart zum Greifen nahe, dass es unglaublich erscheint, was die Bibel hier sagt. Und es ist so, dass Europa wird mehr erstarken, das sagt die Bibel ganz klar, das Wort Gottes, und es wird ein Tyrann hervorkommen. Und Europa, und das ist jetzt das Szenario, das das Wort Gottes ganz klar malt, meiner Meinung nach, Klammer auf, Klammer zu, Europa, meiner Meinung nach, gemeinsam mit der USA, es liegt an der Geschichte nahe, wird mit Israel Gemeinschaft nach Weltherrschaft streben. Und das kann man ja ganz genau beobachten. Also das kann man ja ganz klar jeden Tag in den Nachrichten beobachten. Und das Problem ist, es wird nicht gleich allen offenbar sein, dass hier ein Tyrann hervorkommt. Denn er wird versprechen Friede und Sicherheit. Er wird scheinbar die größten Probleme auf dieser Erde lösen. Und das ist unglaublich. Ein Historiker hat untersucht von 1500 vor Christus bis 1860 nach Christus und er hat gezählt 8000 Friedensverträge wurden unterzeichnet. Jeder sollte den Frieden für alle Zeiten sichern, aber im Durchschnitt wurden sie nur 2 Jahre gehalten. Und dieses Schauspiel hat sich von 1860 bis heute weiter so vollzogen. Wir haben Kriege, wir haben Hungersnöte, wir haben mehr Kriege als je zuvor. Wir haben Wirtschaftsprobleme, wir haben eine Umweltverschmutzung, wir haben eine Klimaveränderung, wir haben atomare Sprengköpfe, muss man sich vorstellen, Militärexperte behauptet, dass in 30 Minuten kann jeder beliebige Ort auf dieser Erde mit x beliebigen Sprengköpfen erreicht werden. In 30 Minuten wird jeder beliebige Ort auf diesem Planeten mit jedem beliebigen Sprengkopf erreicht. Wir haben wahrlich große Probleme, wenn man sich diese Wirtschaft und die ganze Welt anschaut. Und was immer wieder ein großes Problem ist, und das haben wir täglich Augenzeugen, das ist Israel und der Nahe Osten. Friedensverträge halten nicht und dann wird er kommen, dieser Tyrann, dieses Tier, dieser Machthaber, dieser Machtblock, und er wird Friede und Sicherheit versprechen. Und er wird mit Israel einen Bund schließen. Und er wird das Unmögliche schaffen. Er wird dort unten Frieden schaffen. Ja? Und alle werden jubeln. Das heißt, ganz klar, bei der Beurteilung der Zukunft spielt Israel eine zentrale Rolle. Der ungläubige Friedrich II. Von Preußen fragte den evangelischen Pfarrer spöttisch, beweisen Sie mir mit einem Wort, dass es einen Gott gibt. Und ohne zu zögern, schlagfertig kam die Antwort. Ein Wort. Juden. Oder Israel. Die Zerstreuung, also ich habe mich mit dem viele Jahrzehnte mittlerweile beschäftigt, die Zerstreuung von diesem Volk, die Leiden von diesem Volk, die Zerstreuung weltweit und dass gleichzeitig, wo die zerstreut werden, sich nicht in der sogenannten Urbevölkerung vereinnahmen, sondern in ihrer Kultur, in ihrem Dasein, in dieser Form erhalten bleiben, da bleibt einem der Atem weg. Und kein Mensch glaubte 1948, als Ben-Gurion den Staat Israel ausrief, dass das einmal noch wahr sein wird. Gell? Und das ist in der Bibel, nicht in einer, nicht in zwei, nicht in zehn, in hunderten Stellen dokumentiert, was mit diesem Volk passiert. In hunderten. Bis zur heutigen Entwicklung, wo wir täglich in Zeit im Bild einfach zuschauen können, ist alles dokumentiert. Das heißt, es ist einzigartig, diese politische Entwicklung, dieser Zankapfel, diese unlösbaren Probleme, und all das ist in den Schriften vorher skizziert, bis in unsere Zeit. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen konkreter werden. Dieses römische Tier, dieser römische Machtblock, dieser Regent, der wird gemeinsam Weltherrschaft erlangen mit dem Machtblock, mit dem König, mit dem Regenten, mit dem falschen Propheten, mit dem falschen Messias, egal wie man es nennt, von Israel. Also die beiden werden einen Bund schließen für 7 Jahre. Sie werden weltweit Macht ausüben. Sie werden, kann man in der Offenbarung lesen, auch an anderen Stellen, sie werden eine Einheitsreligion schaffen. Wenn man heute zuschaut, das passiert vor unseren Augen. Das passiert vor unseren Augen. Ich habe das nie erlebt. Ich gehe immer mit. Schulschluss, Schulbeginn in die Kirche. Und plötzlich gibt es evangelisch gemeinsam und katholisch gemeinsam. Und plötzlich gibt es evangelisch gemeinsam, katholisch gemeinsam, gemeinsam, Islam gemeinsam. Also wir sind einfach am besten Weg zu dieser Einheitsreligion. Und die Menschen sagen, ist ja klar, das ist eh alles das Gleiche. Das brauchen wir nicht, diese Unterschiede. Er lässt sich dann bei all diesen Erfolgen als Gott feiern und verehren. Und er wird nach 3,5 Jahren dieses Bündnis auflösen und dann wird der Tempel entweiht. Und jetzt ganz wichtig, es muss einen Tempel geben. Was ist jetzt am Tempelberg? Was steht dort? Die zweitwichtigste Moschee. Aber ich kann euch versichern, es ist alles vorhanden, um diesen Tempel zu bauen. Es ist jeder Stein, jeder Gegenstand. Die Priester werden schon für ihre Dienste ausgebildet. Eines Tages, und das sagt das Wort Gottes unmissverständlich, wird da oben an diesem Berg wieder ein Tempel stehen. Und dann sagt Jesus, dann merkt auf. Also wenn ihr Zeit im Bild schaut und wenn ihr dann merkt, dass jetzt dann dort wieder ein Tempel hinbaut wird und die Moschee wegkommt, ich kann es euch nur so sagen, dann merkt auf. Und das wird sie die ganze islamische Welt nicht gefallen lassen. Gell? Mit Sicherheit nicht. Und es wird so sein, dass dann in diesem Bündnis nach 3,5 Jahren dieser Tempel entweiht wird. Zu lesen in Offenbarung, in Daniel, im 2. Thessalonikerbrief. Und dann wird es zum totalen Krieg kommen. Mit dem König vom Norden, Großasyrien, sage Roger Libby, die ganze islamische Welt, die ganze islamische Welt, die lassen sich das nicht gefallen. Und der König des Südens, und es wird zur großen Schlacht kommen. Es wird vorher Verschmutzung der Wasserquellen geben, der Atmosphäre, die Sonne wird verfinstert. Ich habe mir beim Erstlesen 1991 gedacht, was ist da geschrieben? Heute kann ich mir das vorstellen, in Zeiten der Atomsprengköpfe, mir in 0,nix ist alles zerstört. Sei es Flüsse, sei es die Atmosphäre, sei es die Lebewesen in den Meeren. Es ist alles vorstellbar. Es gibt genügend Vorstellkraft, wie das hier steht. Geschweige denn, in der Offenbarung werden beschrieben, ich möchte nicht sagen, dass das so ist, aber vor 20 Jahren, heute fliegen die Drohnen herum, was die anstellen. Also Naturkatastrophen, Kriege. Und Offenbarung Kapitel 9 sagt, es wird zusätzlich vom Norden und vom Süden, vom Osten ein Kriegsheer aufmarschieren und dann steht wortwörtlich mit 2 × 10.000 × 10.000 Soldaten. Also ich bin Mathematiklehrer, wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 200 Millionen Soldaten. 200 Millionen. 1967 sagte schon Joan Lee in der Zeitung Die Stimme des Drachen, dass die chinesische Volksarmee, das ist die Armee plus Reservisten, aus 200 Millionen Mann besteht. Also zusätzlich zur Invasion des Nordens, einem Angriff aus dem Süden, kommt eine Invasion vom Osten, China, Indien, was auch immer. Und Offenbarung Kapitel 9 wurde zu einer Zeit geschrieben, zur Jahrtausendwende, wo die Geschichtsschreiber behaupten, dass die ganze Welt nur aus 200 Millionen Menschen bestand. Da wird beschrieben, dass am Ende der Zeit ein Heer aufmarschieren wird mit 200 Millionen Soldaten. All das ist heute in der Entwicklung mit der Technik alles vorstellbar. So ganz kurz, also man könnte jetzt, das war jetzt ein Abriss, ich weiß sehr viel, ich bin ermahnt worden, langsam zu reden, ich hoffe, ich habe es halbwegs geschafft bis jetzt. Da kann man sich Stunden und Tage damit beschäftigen. Und ihr sagt jetzt zu mir, ja, so wie meine Verwandten oft zu mir gesagt haben und sagen, aber wer gibt uns die Garantie, dass das alles in Erfüllung geht, was jetzt noch aussteht? Dann sage ich ja ganz einfach, über 3268, ich habe es nicht genau nachgezählt, so sagen die Experten, erfüllte Verse, geben mir die Garantie, dass die anderen Verse, die noch ausstehen, auch zu 100% in Erfüllung gehen. Wie der Mathematikprofessor Werner Gitt sagt, mit gleicher Präzision werden sich auch diejenigen Prophezeiungen erfüllen, die jetzt noch ausstehen, von der das größte Ereignis aller Zeiten die Wiederkunft Jesu sein wird. In der Statue ist es nämlich so, dass diese Statue zerstört wird von einem Stein und dann wird dieser Stein zu einem großen Berg und es wird beschrieben, dass dann das Friedensreich des Königs von diesem Jesus sein wird. All diese Reiche werden vom Winde wie Spreu fortgetragen. Alle Regenten und Herrscher werden dann eines Tages nicht mehr zu finden sein und dann wird er ein zweites Mal kommen und er wird Frieden schaffen und er wird es schaffen. Das ist das, was ganz klar, das ist nicht spekulativ, an vielen, vielen, vielen Stellen klar skizziert wird. Einst wird kommen dieser Tag. Und er wird kommen und er wird dann richten. Er wird richten. Und ich bin so froh, dass er richten wird. Wenn ich denke an Hitler, wenn ich denke an Stalin, wenn ich denke an die Menschen, die andere vergewaltigen, wenn ich an all die Grausamkeiten denke, die täglich passieren. Wie gut ist es, was für Wahnsinn wäre es, wenn jeder Mensch tun und lassen könnte, was er wollte. Er wird eines Tages kommen, um zu richten. Er wird Gericht üben über jede Kreatur auf diesem Planeten. Alles, was ich jetzt gesagt habe, habe ich mit tiefster Überzeugung gesagt und ich sage es nur einmal, das ist nichts Vages, nichts Spekulatives. Und das Schöne ist, die Christen haben eine wunderbare Botschaft, das Evangelium, und die schöne Botschaft ist, das Ziel ist, dass du nicht gerichtet wirst. Das Ziel ist, dass du gerettet wirst, nicht gerichtet wirst. Das Thema ist heute Zukunft in Angst oder doch irgendwie Hoffnung, die trägt. Und das Ziel ist, dass du Hoffnung hast, die trägt. Von wegen Richten und Sünden und Fehler. Immer wieder sagen wir Menschen, also so genau wird es ja Gott nicht nehmen. Es wird so sein, wie hier bei dieser Studie. Ich bin Mathematiklehrer. Manche kennen diese Studie schon, Rechtschreibregeln AD. Nach einer Studie der Cambridge Universität ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstabenwörter kommen. Also einfach mal mitlesen, das ist recht spannend. Es ist nur wichtig, dass der erste und letzte Buchstabe an der richtigen Stelle stehen. Der Rest kann völlig falsch sein und man kann es ohne Probleme lesen, denn das menschliche Gehirn liest nicht jeden Buchstaben, sondern das Wort als Ganzes. Krass, oder? Das ist wirklich krass. Und so sagen mir viele Menschen, so genau wird das Gott nicht nehmen. So genau wird es nicht sein. Also ich kann euch sagen, als Mathematiklehrer, wenn ich mich umhöre und meine Deutschkollegen zuhöre, die werden dir die Fehler durch anstreichen. Gell? Und genauso ist Gott, Gott nimmt die Kriege ernst, Gott nimmt den Hunger ernst, Gott nimmt den Terror, die Lieblosigkeiten, Gott nimmt alles, was hier auf dieser Erde passiert, sehr, sehr ernst. Und er nimmt auch ernst, was bei uns ganz persönlich passiert. Ein kleiner Junge kam eines Tages von der Schule nach Hause und fragte seine Mutter, Mama, wie fangen eigentlich Kriege an? Sie antwortete, nun, wenn du vom letzten Krieg sprichst, der fing an, als Deutschland Belgien angriff. Der Vater, der bis dahin in die Abendzeitung vertieft gewesen war, hob seinen Kopf und sagte, nein, mein Junge, es war nicht Belgien, es fing damit an, dass Deutschland Polen angriff. Aber die Mutter bestand darauf, nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich mich recht erinnere, es war Belgien. Was verstehst du schon davon, verbesserte sie der Vater. Du warst ja gar nicht auf der höheren Schule. Aber ich bin zur höheren Schule gegangen und wir hatten da Weltgeschichte. Ich sage dir, der Krieg fing an, als die Deutschen Polen angriffen. Es dauerte gar nicht lange und beide Eltern stritten sich heftig und bald brüllten sie sich gegenseitig an. Da zupfte der kleine Junge seine Mutter, sie aber herrschte ihn an. Was willst du denn? Er sagte, Mama, es reicht mir schon, Mama. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie echte Kriege beginnen. Gott nimmt alles ernst, was in den vier Wänden passiert. Gott nimmt es ernst, was wir mit unserer Zunge von uns geben. Wenn Eltern ihren Kindern seelische Schäden zufügen. Ich bin da Zeuge jeden Tag in der Schule von Tragödien, von Familientragödien. Wenn Alkohol Menschen zerstören, Beziehungen zerstören, wenn Eheleute sich kaputt machen. Ich bin ein Scheidungskind und bin hin und her gerissen, gezerrt vom Scheidungsrichter zum Jugendrichter, zum Psychologen. Ich habe zeichnen müssen und die haben dann meine Zeichnungen beurteilt, was der Junge so braucht. Gott nimmt all das ernst, den Zorn, den Hass, die Ablehnung, die Aggression in unserem Leben, all die Halbwahrheiten. Gell? Wir haben Haus gebaut. Und das ist schon verlockend, 155 Quadratmeter, ich habe es leider nicht vorher genau gewusst, weil sonst hätte ich mir es gut überlegt, ein halber Quadratmeter zu viel und ich bin leider um die Förderungskriterien gefallen. Das macht ja halt kein Mensch so genau. Einfach ein bisschen was dazu dichten, bei der Versicherung sagt mir auch alles Mögliche, sollte vorkommen, aber die kontrollieren das eh ganz genau, gell Martin? Gott nimmt die Dinge ernst. Den Ehebruch, die Seitensprünge, den Besuch im Pornokino. Gott nimmt es ernst. Ich sage das, ich wiederhole mich, manche kennen das von mir, aber ich finde es so derart treffend. Wenn Menschen verheiratet sind, ich bin wieder jetzt ein zweites Mal glücklich verheiratet und du genießt das Essen, du genießt irgendwie deine Frau putzt, es gibt Fürsorge, es gibt Sex und du genießt alles, aber du machst deinem Partner klar, aber du selber bist mir egal. Was würdet ihr von mir halten? Ein schöner Ehemann. Und wir Menschen machen das ganz gleich mit Gott. Wir genießen das Essen, wir genießen die Gesundheit, wir genießen die Schöpfung, wir machen die tollsten Urlaube. Aber er selber, welche Rolle spielt er in unserem Leben? Dann versteht man vielleicht ein wenig, was damit gemeint ist, dass er für unsere Sünden starb, dass er für unsere Fehler eintrat. Der Richter im Mittelalter ist für mich die beste Geschichte, das zu illustrieren. Der Richter im Mittelalter war bekannt, eine Koryphäe. Und er wird zu dem Fall herangezogen, die eigene Mutti ist angeprangert, Dreck am Stecken zu haben. Und der Richter, eine Koryphäe im Land, untersucht und recherchiert und kommt drauf, tatsächlich, unglaublich, die Mutti, die hat die Höchststrafe verdient. 40 Stockhiebe im Mittelalter. Was macht der junge Mann? Er kämpft, er hat die Mutti gern. Kannst du nicht die eigene Mutti zur Höchststrafe verurteilen? Was bist denn du für Sohn? Auf der anderen Seite zu sagen, passt schon, weil es die Mama ist, du bist deinen Ruf als Koryphäe los. Gell? Was macht er? Er kämpft und kämpft und er ist dann ganz gerecht und verurteilt die eigene Mutter zu 40 Stockhieben Höchststrafe. Das, was wiegt, das hat's. Und dann passiert das Schöne, er zieht sein Sakko aus, er zieht sein Hemd aus und er lässt sich anstelle der Mutter diese 40 Stockhiebe selbst geben. Das ist das Gleiche. Gott macht nicht die Augen zu und sagt, das passt, Franz. Ist kein Problem, haben alles übersehen. Also bei mir gibt es genügend zum Sehen. Schon beim Aufwachsen, was ich meine Mutti genannt habe, das möchte ich öffentlich nicht sagen. Was ich getan habe als junger Mann, mit 16 bin ich abgehauen, habe mir ein ganzes Jahr daheim nicht gerührt, habe erst verstanden, wie mein ältester Sohn 17 war, was das geheißen hat. Nicht Mund, nicht mehr, habe mir einfach nicht gerührt. Und viele andere Schandtaten, ich möchte es euch ersparen. Und Gott sagt nicht, das passt schon. Sondern Gott sagt, ich an deiner Stelle. Ich habe dich so gern, ich ausgepeitscht an deiner Stelle. Das Purpurgewand abgelegt. Christusdornen aufgesetzt. Ich habe das nicht schlecht gestaunt. Ich kenne ja nur die kleinen Dornen vom Garten. Und plötzlich der echte Christusdorn, richtig große Dornen, die werden dir aufgesetzt und dann wird draufgehaut. Und dann wirst du angespuckt und dann wirst du verhöhnt und gelästert. Und der Kreuzesbalken war derart schwer, dass Jesus schon in die Knie ging. Und dann ging. Und dann ist ein stundenlanger Kampf zwischen Erschöpftsein und Ersticken. Du kannst dein Körpergewicht nicht halten, du lässt locker. Und es schnürt dir den Brustkorb zusammen, du kriegst keine Luft mehr, du bist beim Ersticken, du richtest dich wieder auf. Es ist ein tragischer Kampf. Und das Ganze nur für dich und für mich. Er hat die Erde besucht aus Liebe zu den Menschen, um am Kreuz für dich persönlich zu sterben. Und er öffnet die Tür in das neue Leben. Es gibt Hoffnung, die trägt. Ich bin so froh. Ich habe kurz erwähnt von meiner Vergangenheit. Es gibt so viel Unrühmliches zu sagen. Ich bin derart froh. Ich habe das bei meiner ersten Frau, meine zweite Frau, die zu Glück, weil ich habe es jetzt schon gelernt. Bei meiner ersten Frau habe ich es beherrscht in den ersten Jahren. Schmollen. Spinner. Wie sagt man bei euch in Behofen? Spinner. Und mit dran nichts mehr sagen. Bis nächsten Tag. Oder noch besser, ich gehe jetzt und nicht mehr heimkommen. Du kannst mir jetzt. Eine super Lösungsstrategie. Ich bin so froh, Vergebung für all diese Schandtaten als Mann bekommen zu haben. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt die Möglichkeit, dass du nicht ins Gericht gehst. Und Gott sei Dank darf ich so Menschen kennen, viele Menschen kennen, in verschiedenen Ländern kennen, die Vergebung bekommen haben. Alkoholiker, die wirklich gesund werden, die kämpfen und kämpfen und kämpfen, haben ein Zeugnis vor mir. Und er hat es nie geschafft, der Mann. Und er hat seine ganze Beziehung und seine ganze Familie mit diesem Alkohol ruiniert. Und dann kam Jesus in sein Leben. Es gab Vergebung und eine neue Kraft. Und plötzlich ist es geglückt. Ich bin so froh, dass ich kenne einige drogenabhängige Menschen persönlich. Und die muss man mal zuhören. Es gibt das, dass du frei wirst. Und ich habe es persönlich seit Jahrzehnten, seit meiner eigenen Krise mit meiner ersten Frau, gibt es bei mir keine Zeit, wo irgendwie ich nicht Ehen, die kaputt sind, helfe zu retten. Und das Schöne ist es, es gibt Vergebung, es gibt Neuanfänge, es gibt Kraft, Dinge zu ändern, es gibt Kraft, Dinge anders zu machen, dass sich der Franz einmal nimmer umdreht und sagt, jetzt schmolle und rede bis nächsten Tag in der Früh nichts. Diese Möglichkeit gibt es. Ich habe Menschen begleiten dürfen, die aus den Depressionen frei werden, die dann wirklich sagen, Franz, es scheint wieder die Sonne und zwar strahlend, es ist blauer Himmel. Ich bin so froh, nach Monaten des Regens und der Trübnis und des Nebels ist wieder Sonne. Ich habe in Almaty Christen besucht, das ist eine Einrichtung, eine tolle Frau, die dort arbeitet und die betreut Menschen, Frauen. Die Frauen werden in diesem Land, in Kasachstan, permanent unterdrückt. Und spielen eine derart geringe Rolle. Und irgendwann, die Männer kommen alkoholisiert nach Hause, kann man sich vorstellen, was die alles mit ihren Frauen machen. Und irgendwann reicht es der Frau und sie sticht ja mit ihrem Zorn, in ihrer Verzweiflung irgendwo das Messer ein. Und da gibt es sehr viele Frauen, die Mörderinnen sind. Und die Frau, die ich kenne, die hilft diesen Menschen. Und ich kann mich gut erinnern, Frühstück mit den Mörderinnen. Und ich habe, obwohl das Küchenmesser nebenbei war in dieser Länge, keine Angst gehabt, weil diese Frauen Vergebung gekriegt haben, weil diese Frauen neues Leben gekriegt haben, neue Perspektive. Es gibt Hoffnung, die dich trägt. Und es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Ich möchte es ganz am Schluss euch ganz persönlich mitgeben. Meine erste Frau, die Carina, manche darinnen kennen die, ich freue mich, sie wieder sehen zu dürfen, dass das nahtlos übergeht in die Ewigkeit, transferiert auf einen viel, viel höheren Level als die Ehe. Und wir haben 4 Kinder gemeinsam, die sind alle erwachsen, mittlerweile alle verheiratet. Und die letzte hat geheiratet und es war Hochzeit bei uns in Figaun, beim Kellerbauer. Und meine Frau, die Carina, meine erste Frau, war fröhlich ausgelassen und sie war immer in Sorge um ihre Kinder. Und dann war die letzte verheiratet, gell? Die letzte verheiratet, gut aufgehoben. Und die Hochzeit ist zu Ende und es gibt ein schönes Feuerwerk in Figan beim Kellerbauer. Und dann hat die Carina einen Herzinfarkt und verabschiedet sich von diesem Planeten. Und sie hat 2 Jahre vorher auch schon einen Herzinfarkt gehabt und da war es ähnlich. Sie hat sich einmal gewünscht, mit dem Hubschrauber zu fliegen, da ist mit dem Hubschrauber geflogen. Und sie hat dann zu uns gesagt, macht euch keine Sorgen, ich weiß, wohin ich gehe. Vor ihrem Heimgang beim Kellerbauer, für mich ist das wie ein Hollywood-Film, gell? Am Höhepunkt ihres Lebens, geht sie nach Hause nach dem Feuerwerk, nach getaner Arbeit, die Kinder sind alle versorgt. Der Herzinfarkt war, es war zufällig ein Arzt anwesend und sie hat uns beruhigt. Sie hat zu uns gesagt, macht euch keine Sorgen, ich weiß, wohin ich gehe. Es gibt Hoffnung, die wirklich trägt, über den Tod hinaus. Und ich kann es euch sagen, für mich persönlich, also ich habe mit der Carina 37 Jahre innigste Beziehung gehabt, dann war der Tod und dann waren für mich die 15 härtesten Monate meines Lebens. Und ich kann euch trotzdem bestätigen, so wie ich hier stehe, dieser Trost zu wissen, es gibt ein Wiedersehen. Der Trost zu wissen, mit dem Tod ist nicht aus. Diesen Worten hier zu vertrauen, dem Retter zu vertrauen. Er wird einst kommen und er wird Gericht üben. Und jeder, der ihm vertraut, die Herzenstür auftut, der wird ihn als Retter erleben. Der hat Vergebung und der Tod ist nur das Tor in die Ewigkeit. Und diese Hoffnung hat mich bis heute getragen. Sonst würde ich nicht hier stehen. Ich würde mich irgendwo völlig verzweifelt verkriechen. Der Herr ist treu. Er ist lebendig. Er ist da. Es gibt Hoffnung, die trägt. Das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Die Tür zum Himmel steht offen.